kein Weg zurück. Es geht aufs Jahresende zu. Ja, Advent kommt auch bald, aber noch sind wir nicht im Advent, sondern es ist vom Kirchenjahr her eigentlich die Zeit Jahresende, weil Advent ist der Neuanfang, wo wir uns dran erinnern, was Jesus getan hat. Und Christ is enough for me, das ist schon ein spannender Gedanke, weil der nicht nur mit dem Anfang was zu tun hat, sondern vor allem auch mit dem Ende. Ist Jesus da genug für mich? Und ja, Jahresende kommt immer schneller, als man will, also zumindest bei mir. Ihr seid da wahrscheinlich geplanter und überlegter, aber Silvester und Weihnachten sind immer irgendwie völlig überraschender, finde ich. Und ich glaube, so geht's uns auch an vielen Stellen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr gelesen habt, dass irgendjemand auf einmal auf Fritz von Weizsäcker zugerannt ist. Ja, und jetzt lebt er nicht mehr. Da denke ich mir schon, Mann, also zum einen denke ich mir, wie kann man nur? Und zum anderen denke ich mir, wie schnell kann es vorbei sein? Der hatte nicht mal was gegen den, sondern irgendwie gegen die Familie. Ich hoffe, es hat keiner was gegen meine Familie und sucht gerade mich aus. Aber wie schnell geht es? Und mancher von uns musste es ja dieses Jahr miterleben, wie schnell man einen liebgewonnenen Menschen loslassen muss. Manchmal absehbar und manchmal auch ganz überraschend. Die Zeit von Jesus kam auch irgendwann, wo er wusste, ich gehe ans Kreuz. Und es war die Zeit, wo er sich mit seinen Jüngern nochmal zurückgezogen hat, wo er mitten in Jerusalem war und trotzdem, wer aufmerksam liest, ganz oft mit seinen Ängsten am Ölberg gesessen ist. Mit ihnen über Themen geredet hat, was in Zukunft ist. Und so eine Stelle möchte ich euch heute mit euch anschauen. Anita hat es schon gesagt, wir landen in Matthäus 25. Es fängt aber in Matthäus 24 schon an, als die Jünger so eben aus Jerusalem rausgehen auf den Ölberg und Jesus auf den Tempel zu sprechen kommt und sagt, hey, der wird zerstört werden. Und die Jünger sagen, ja, wann wird das alles geschehen? Matthäus 24, Vers 3. Und wird es vorher ein Zeichen geben, dass deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt? Weil da war ihnen alles klar, dass wenn das passiert, dann passiert nicht nur ein bisschen was. Und Jesus gibt keine klare Antwort. Er sagt nicht, ja, ja, klar, da wird genau das oder das passieren. Aber er sagt trotzdem, da gibt's so Hinweise. Achtet da drauf. Ist so ein bisschen wie mit dem Winter. Also der Micha hat heute früh im Auto gefragt, wann schneit's denn? Dann habe ich gesagt, sorry, ich bin dein Papa, aber nicht Gott. Also ich weiß nicht, wann es genau schneit. Aber wir wissen trotzdem, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich gerade drastisch. Es geht auf den Winter zu. Ja, noch haben wir Herbst, ich weiß. Aber es geht auf den Winter zu. Und ich glaube, das ist auch das, was Jesus uns immer wieder deutlich macht, mit einigen Gleichnissen da am Ende, kurz vor seiner Kreuzigung. Das sind die Zeichen, die euch deutlich machen, es wird aufs Ende zugehen. Es ist ein Weg, den haben wir schon eingeschlagen seit 2000 Jahren, klar. Aber es gibt so Zeichen und die kommen dann so ein bisschen und Jesus will wachrütteln. Und dann fängt es eben an bei Vers 31. Nein, eigentlich hört es da auf und darum möchte ich euch Mut machen, lest den Rest selber. Ich kann nicht über zwei Kapitel heute Morgen predigen, das wollt ihr nicht, das will nicht mal ich. Ich steige heute relativ weit hinten ein, aber ich möchte euch Mut machen, wenn ihr heute Nachmittag, heute Abend mal eine Mußezeit habt, dauert gar nicht so lang, lest mal Kapitel 24 und 25, da steckt ganz viel für uns Christen drin. Und jetzt schauen wir uns den Text ab Vers 31 an und ich lese ihn komplett vor, keine Angst. Es sind 15 Verse, 31 bis 45. Es ist lang, aber ich möchte euch das mal bewusst zumuten und dann schauen wir uns in Ruhe an. Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, hä, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwester getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dann wird sich der König denen auf seiner linken Seite zuwenden und sagen, fort mit euch, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine bösen Geister bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir nichts zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich nicht gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie fragen, hä, wann haben wir dich jemals hungrig oder durstig oder als Fremden, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Und er wird erwidern, ich versichere euch, was ihr bei einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern unterlassen habt, das habt ihr an mir unterlassen. Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden, den Gerechten aber wird das ewige Leben geschenkt. Sind so die Texte, die man lieber überliest, gell? Aber sie stehen genauso in der Bibel und ich möchte sie genauso ernst nehmen. Und wenn es euch aufgefallen ist, es sind zwei große Blöcke. Es wiederholt sich ja viel in diesem Text. Wenn ihr es mitgelesen habt, merkt man das nochmal deutlicher. Und es ist einmal der Block mit den Schafen und einmal der Block mit den Ziegen oder wenn ihr Luther lest, Böcken. Also das ist einfach so ein bisschen Übersetzungsfrage. Und die ganze Szene ist, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Wir sind ja gerne welche, die jetzt den Fahrplan haben. So wird's weitergehen in der Welt. Und das passiert genau Minute 5, Minute 7, Minute 12. Also so am liebsten haargenau. Aber für mich ist das so ein bisschen ein Trailer. Also wer ins Kino geht, ich mache das nicht so oft, aber ab und zu, da kommen ja auch immer so Filmschnipsel von Filmen. Da wird so ein kleiner Vorgeschmack gemacht. Man weiß dann so ein bisschen, wo die Richtung hingeht. Man weiß auch, da wird das und das passieren. Aber man hat noch keinen Überblick, wie dieser ganze Film sein wird. Und für mich ist das, was Jesus hier und auch in den Versen vorher über die Endzeit sagt, genau so ein kleiner Ausschnitt. Wir wissen, so wird es sein. Ja, das wird garantiert vorkommen. Aber deswegen wissen wir noch nicht alles, was haargenau sein wird. Also bisschen vorsichtig, man kann nicht von einem kleinen Teil auf alles schließen. Und trotzdem gibt es uns einen klaren Hinweis, wie das ist. Und das möchte ich mit euch jetzt nochmal genauer anschauen. Wenn wir vorne anfangen. Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe zur Rechten, die Ziegen zur Linken. Ein Blick in die Zukunft. Und ich weiß nicht, was euch zuerst kommt, oder zuerst ins Auge fällt, wenn ihr das so lest oder hört, was zuerst hängen bleibt. Aber es schildert erstmal was Gigantisches. Also es macht klar, ich werde wiederkommen. Und eben nicht so, wie wir es gerade in dem Film gesehen haben, als Baby, was man zur Not auch mal wegstellen kann, wenn es gerade stört. Sondern wenn ich wiederkomme, dann komme ich als Herrscher der Welt. Da gibt's nichts zu rütteln. Und das wird auch nicht nur ab und zu vielleicht jemand erkennen, sondern das wird in dem Moment jeder wissen. Ganz klar. Alle Völker werden dann vor mir zusammengerufen. So sagt Jesus selber. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Also Vers 31, Vers 32. Das können wir uns ja trotz Facebook und Co. kaum vorstellen, dass in einem Moment alle Leute checken, was jetzt los ist. Also wir haben ja schon einen ziemlich zügigen Informationsfluss. Ja, Aurelia ist in Afrika und trotzdem wissen wir so grob, oder zumindest die Eltern, wie es ihr geht. Andere sind, Stocks sitzen jetzt zwar hier, sonst sind sie in Japan, Stefan ist in Thailand und wir wissen so grob, was los ist. Der Informationsfluss geht zügig, dauert keine Wochen und Monate mehr. Aber in dem Moment, am Ende der Zeit, da wird jeder innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde wissen, wer Jesus ist. Egal, was er vorher über ihn gedacht hat, egal, ob er je von ihm gehört hat. Er wird es dann wissen. Lasst euch das kurz auf der Zunge zergehen. Alle, nicht nur die, die jetzt noch leben, sondern alle, die je gelebt haben, sind das für mich, wenn ich hier alle lese. Und es ist auch ganz klar, was dann passiert. Es wird beurteilt, geurteilt. Es wird getrennt, knallhart. Und da gibt's keine Bestechung. Da gibt's keinen Mittelweg, da gibt's nur links und rechts. Ich mag sowas gar nicht. Ja, ich bin ja so der Vermittlermensch. Und trotzdem steht's da, das wird so sein. Wie gesagt, wir wissen nicht wann genau, wir wissen, aber das wissen wir ganz genau. Das wird so sein. Punkt. Was ist das Kriterium? Kommt in Vers 34. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung auf der Welt auf euch wartet. Und die auf der anderen Seite, was kennzeichnet die, das Kriterium kommt ja später, was kennzeichnet die? Fort mit euch, ihr Verfluchten. Harte Worte, oder? Lese ich nicht gerne. Wenn Jesus so knallhart über jemanden urteilt? Es geht in unterschiedliche Richtungen. Es ist ein Wendepunkt. Vorher gab es immer noch die Möglichkeit zu wählen, was zu ändern, aber dann ist ganz klar, dann geht eine Richtung hin zu Gott und eine Richtung fort, weg von Gott. Es bleibt hart, ich würde das am liebsten wegdiskutieren, das gebe ich ehrlich zu, kann ich nicht. Das ist in der Bibel an der Stelle und an vielen anderen so klar, dass es irgendwann eine Trennung gibt und ein Nah bei Gott und ein Weg von Gott. Was ist das Kriterium, das dazu führt, könnte man dann mal sagen. Also die einen sind gesegnet, die anderen sind verflucht. Das ist ja auch was, was in der Bibel, im Alten Testament schon immer auftaucht. Dass der Segen, der kommt von Gott, oder der Fluch, der den Rest trifft, der mit Gott nichts zu tun haben will. Es geht um ewiges Leben und ewigen Tod. Wobei Tod, da denke ich mal, es ist aus, so in meinem Kopf. Ewiger Tod meint hier nicht weg, Nirvana, nichts, wie es unsere buddhistischen Freunde hier vorne erstreben, sondern es meint nicht bei Gott. Muss man sich mal ganz kurz klar machen, weil da haben wir mit dem Wort Tod schon wieder was anderes im Kopf. Also es geht um ein ewiges bei Gott oder ein ewiges nicht bei Gott, könnte man vielleicht besser sagen. Wie genau das aussieht, da kommt das Wort Feuer vor, da kann man drüber spekulieren, da kommen ganz schnell Bilder aus dem Mittelalter der katholischen Kirche, die das sehr gut ausgeschmückt haben in den Kopf, steht aber nicht mehr da. Ich habe heute früh extra nochmal geguckt, was steht zum ewigen Feuer in der Bibel, es taucht 3 oder 4 Mal auf und es ist nie erklärt, wie es haargenau aussieht. Ich würde es euch gerne besser erklären. Wenn jemand noch was Besseres hat, kommt hinterher auf mich zu. Und dann würde ich gerne auch selber mehr wissen. Weil wir malen es dann immer ganz, weiß ich wie aus. Für mich ist das beste Bild, nah bei Gott, das ist unsere Bestimmung. Gott hat uns geschaffen als seine Kinder. Da sind wir völlig zufrieden, da passt alles perfekt. Und weg von Gott, da sind wir da, wo wir landen. Schaut euch in unserer Welt um. Da, wo Gott überhaupt keine Rolle spielt, da spielt der Egoismus eine Rolle, da fragt den Alfred, was dann alles passiert als Polizist oder die anderen unter uns, was sich Menschen gegenseitig antun. Und ich glaube, das ist das Weg von Gott. Da wird der Egoismus pur herrschen. Das ist aber meine Interpretation und meine Vermutung. Es bleibt einfach spannend, klar ist nur diese klare Trennung. Und wie wird beurteilt? Und das finde ich das Allerspannendste an diesem Text. Denn ich war hungrig, Vers 36. März, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr gabt mir zu trinken, ich war ein Fremder, ihr habt mich eingeladen, ich war nackt, ihr habt mich gekleidet, ich war krank, ihr habt mich gepflegt, ich war im Gefängnis, ihr habt mich versucht. Was ist das Kriterium für die, die es nicht getan haben, die nicht bei Gott sind? Ich war hungrig, ihr habt mir nichts gegeben. Ich war durstig, ihr gabt mir nichts. Ich war ein Fremder, ihr habt mich nicht eingeladen. Ich war nackt, ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war krank, ihr habt mich nicht gepflegt. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich nicht besucht. Wenn ihr euch das in Ruhe anschaut, merkt ihr, da gibt es nur einen Unterschied zwischen diesen beiden Texten. Nicht. Nichts anderes, auch im Griechischen nicht. Es ist dieses eine kleine Wort, was den Unterschied macht zwischen der Beschreibung. Die einen haben was getan und die anderen haben es nicht getan. Was habe ich Jesus getan und wie bin ich ihm begegnet? Habe ich ihn versorgt? Habe ich mein Haus mit ihm geteilt? Und dann kommt eine ganz berechtigte Frage bei den Leuten aus. Herr Jesus, wo haben wir dich eigentlich gesehen? Also die Jünger haben die Ausrede nicht. Und die zur Zeit Jesus gelebt haben, aber geht's euch nicht aus so? Hat jemand Jesus schon mal leiblich vor sich stehen sehen? Traut sich keiner melden, gell? Wir leben einfach in einer Zeit, wo Jesus nicht leiblich hier ist. Ich will nicht in Abrede stellen, dass Jesus jemand erscheinen kann. Das traue ich ihm zu, ja? Aber wir leben nicht leiblich mit ihm. Wir können nicht sagen, klar, vorgestern auf der Straße hinten beim Aldi oder irgendwie sowas, da habe ich ihn gesehen. Wo haben wir Jesus gesehen? Also ich finde es ganz gerechtfertigt, wenn wir diese Anfrage stellen oder auch andere. Und es waren ja schon, Jesus erzählt das ja einfach so. Und dann sagt er, was ihr getan und unterlassen habt. Und zwar wem? Verse 37 bis 39 und 44. Ich, genau, danke fürs Einblenden. Sehr gut aufgepasst da hinten an der Technik. Das ist das Spannende. Wem? Was ist das Kriterium? Auf einmal sind es die Brüder und Schwestern von Jesus. Was ihr einem der geringsten unter ihnen getan habt. Also nicht irgendjemand tollen, sondern irgendjemand, der einfach nur meine Bruder und meine Schwester ist. Vers 40 und 45 kommt das dann nochmal. Und es ist wirklich spannend. Was steckt da drinnen? Das ist doch ein genialer Zuspruch für uns. Also wenn du an Jesus glaubst, bist du seine Schwester, sein Bruder. So hat er es an anderer Stelle gesagt, ja? Und jetzt kommen wir zu der Anfrage, wo wir sagen, stehen da wirklich alle Völker vor ihm? Ich habe das vorhin so ein bisschen unterschlagen, meine Anfrage an dieses Alle. Wer sind denn da alle Völker, die vor Jesus antreten müssen? Es sind sicher alle Menschen, aber sind es wirklich alle, inklusive derer, die schon an ihn glauben? Oder sind wir an der Stelle schon rausgenommen als Christen, die durch Jesu Blut gerettet worden sind? Nicht, weil ihr so toll seid und nicht, weil ihr heute Morgen hier sitzt, sondern weil Jesus für euch gestorben ist. Und das finde ich spannend, weil wie können alle vor ihm stehen, wenn wir schon mit Gott neben ihm an seinem Thron stehen? Also, da könnt ihr jetzt auch spekulieren und hin und her tun. Es gibt da unterschiedliche Auslegungsansätze, aber ich sage, an der Stelle ist das für uns ein gigantischer Zuspruch. Wir sind nämlich seine Brüder und Schwestern und wir sind das Kriterium, warum Leute links oder rechts landen am Ende der Zeit. Wir sind seine Jünger, Nachfolger und in Matthäus 12, Vers 49 sagt Jesus, und Jesus sagt es dann, und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Und ich denke, das dürfen wir schon ernst nehmen. Wenn wir Jesus lieb haben, im Herzen haben, dann ist Gottes Herz so groß, dass das, wie Menschen uns behandeln, eine Auswirkung auf ihre Ewigkeit hat. Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber wir leben auch in einer sehr komfortablen Situation. Uns geht's richtig gut in Deutschland. Aber was für ein Zuspruch ist das für unsere verfolgten Geschwister, ja? Einer, der den Mut hat, euch ins Haus aufzunehmen, obwohl darauf die Todesstrafe steht. Bei uns nicht, ich weiß, aber in anderen Ländern. Obwohl er dann damit rechnen muss, dass er genauso im Gefängnis landet. Den wird Gott segnen, zu sich ziehen. Ist für mich erstmal unvorstellbar, ja. Aber es steht da, meiner Meinung nach. ich will damit nicht wegdiskutieren, was an anderer Stelle steht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Weil wenn man das weiterzieht, was ist das Grundkriterium, wonach unterschieden wird? Wie Menschen sich zu Jesus gestellt haben. Wie Menschen Jesus begegnet sind. Das ist das Grundkriterium. Das bleibt es auch. Jesus erweitert nur dieses Ich auf uns. Und das finde ich ein geniales Vorrecht. Also eigentlich ein unbegreifliches Vorrecht. Das ist der Wahnsinn, ja? Ich werde da quasi fast mit Jesus gleichgestellt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir stehen schon auf der Seite Jesu. Wir müssen da nicht mehr zittern und Angst haben, weil er uns da schon rausgerufen hat. Aber die ganze Welt steht vor ihm und es wird auch beurteilt, wie jeder Einzelne, dich und mich, unsere Brüder und Schwestern auf dieser Welt behandelt hat. Warum rede ich überhaupt über die Verse, wenn wir doch gar nicht betroffen sind? Weil ich uns erstens vor Augen malen will, was am Ende der Zeit sein wird. Wie gesagt, ich bin da lieber verkündigt Friede, Freude, Eierkuchen, das gebe ich ehrlich zu. Aber die Bibel ist da knallhart und sagt, es wird einen Unterschied geben. Es wird ein Nah bei Gott und ein Weg von Gott geben. Und das Nah bei Gott existiert schon jetzt. Das ist von Anfang an der Welt da. Und das Weit weg ist auch schon da. Da werden alle landen, die gegen Gott sind, die ihr eigenes Leben wollen und denen Gott egal ist. Und es wird dieses Nah bei Gott sein. Das sind alle, die begriffen haben, was Gott in dieser Welt schon für sie getan hat. Die seine Gnade ergriffen haben. Nicht die perfekten, guten Leute, sondern die Gottes Gnade ergriffen haben. Und ich hoffe, du hast sie schon ergriffen. Und es werden anscheinend, und ich möchte dieses Urteil nicht abmildern, auch die da sein, denen Gott es zugesteht, zu sagen, hey, ich habe dein Herz angeschaut und es war so voll Liebe für die Christen. Vielleicht sogar unbewusst. Du hast ihnen so viel Gutes getan. Das werde ich, dass du mir Gutes getan hast. Das schwingt in diesem Text mit. Das traue ich mich nicht wegdiskutieren, auch wenn es vielleicht manchmal schwieriger macht. Es steht aber auch nicht da, dass ich urteilen werde. Das ist ganz spannend, weil ganz schnell machen wir uns ja zum Richter. Ja, du wirst nie zu Gott gehören. Aber ich, sagen wir nie laut, aber vielleicht ganz schnell mal leise in unserem Kopf, steht nie da, dass wir richten werden. Bitte habt das im Kopf. Ich kann nicht beurteilen, wer von euch im Himmel sein wird oder nicht. Das ist Gottes Sache. Er beurteilt. Auch über dich. Vielleicht nicht an der Stelle, aber trotzdem, wie du zu ihm stehst. Aber es ist eine Verheißung für uns, ja? Es ist eine Verheißung für uns, dass wir auf einer Stufe mit Jesus stehen. Ich finde das so genial, dieser Hoffnungsschimmer. Was kannst du mitnehmen aus diesem Text? Vielleicht nimmst du auch was anderes mit. Ich nehme mit eine klare Erkenntnis. Am Ende wird geurteilt und beurteilt. Jesus ist der Richter der Welt. Keine Frage, das steht fest. Da brauchen wir uns auch nicht irgendwie wegdiskutieren. Dieses Momentum hat uns Jesus ganz klar gezeigt. Auch eine deutliche Warnung. Am Ende wird getrennt zwischen Menschen in Ewigkeit bei Gott und zwischen Menschen in Ewigkeit weg von Gott. Aber ich finde, es steckt auch ein riesen Zuspruch in diesem Text. Wir sind Gottes Kinder und wir sind Gott so wichtig, dass jede Tat, die ein Mensch uns tut, für diesen Menschen ewige Auswirkungen haben. Im Positiven oder im Negativen. Und es ist ein wohltuender Blick auf Gott. Er ist wirklich barmherzig, finde ich. Er ist so gnädig, dass er sogar uns mit einbezieht und sagt, hey, wenn du nur denen was Gutes tust, dann freue ich mich, dass du in meiner Nähe sein wirst. So hart es ist, über das Ende nachzudenken, und ich möchte euch auch immer wieder Mut machen, über unser Ende auf dieser Welt nachzudenken, was dann hoffentlich im Himmel eben weitergeht. Nicht nur hoffentlich, sondern klar, es geht weiter für alle, die an Jesus hängen, keine Frage. Aber es tut uns gut, ein-, zweimal im Jahr innezuhalten und zu sagen, ich weiß, mein Leben ist endlich. Passt meine Grundausrichtung noch? Oder lasse ich mich gefangen nehmen von dem, was mich gerade alles so umtreibt, weil ich schon wieder mal vergessen habe, dass das Wichtigste im Leben bei Gott zu sein ist. Voller Liebe streckt er, barmherzig und gnädig, seine Hand aus. auch wenn er der harte Richter am Ende der Welt ist. Ich habe euch wieder ein paar Fragen mitgebracht und ich hoffe, dass Gott euch was ins Herz legt, was er dir heute Morgen mitgeben will. Gott segne dich. Amen.